würde man die Verse, die ganz am Anfang vorgelesen wurden und die hier auf den Plakaten verteilt im Raum hängen, würde man diese Verse szenisch umsetzen wollen? Als Musical, Theaterstück, Film oder was auch immer. Wie würde, wenn du dir das jetzt mal so vorstellst für dich, wenn man das umsetzen würde, wie würde Jesus diese Worte, diese Sätze sagen in deiner Vorstellung? So ganz spontan. Ich nehme mal an, für die meisten von uns sind diese Verse nicht neu, nicht unbekannt. Wie sieht Jesus aus, wenn er diese Sätze sagt und spricht? In deinem Kopf, in deiner Fantasie, in deinem Herzen, der Jesus, den du kennst und kennengelernt hast. Denn ihr wisst ja, Kommunikation passiert zum größten Teil nicht durch die Worte, die wir sagen, sondern wie wir sie sagen. Ich lese uns die Verse jetzt gleich nochmal vor und du kannst mal so in dich hineinhören, wie sieht dieser Jesus aus, der sie spricht. Wenn er da sitzt auf einem Hügel, an einem Berghang irgendwo vor seinen Jüngern und vor ganz vielen Menschen und sagt, selig die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ich habe mal drei Varianten mitgebracht, so zum drüber nachdenken, was uns das eigentlich sagen könnte, diese Verse, gerade heute an diesem Sonntag. Ich kann mir vorstellen, dass man sich Jesus dabei vorstellen könnte im Kopf, wenn man das so szenisch darstellt, der da steht, vielleicht bei diesen Versen, wenn er sie sagt, sogar aufsteht und so den Zeigefinger hochhebt und sagt, werdet ihr doch mal so, wie ich das jetzt hier sage. Wärt ihr doch mal so, dann wäre hier vieles besser. Würdet ihr doch mal so sein, dann würde es hier alles anders aussehen. Und dann, ja dann kommt das Himmelreich. Hat der Jesus, der diese Sätze sagt, in deinem Kopf vielleicht so ein bisschen diesen Charakter? Diesen erhobenen Zeigefinger? Würdest du doch bloß. Vielleicht aber kann man ihn sich auch so vorstellen, dass er da sitzt, die Menschen vor Augen hat und vielleicht so ein bisschen verträumt in den Himmel guckt und sagt, ach, das wäre schön. Wenn es doch so wäre, vielleicht wird es irgendwann mal so, wer weiß. Aber das wäre doch, könnt ihr euch das nicht vorstellen? Wäre das nicht eine schöne Welt, wenn die Menschen so wären? Kommt, lass uns davon träumen. Vielleicht hat der Jesus in deiner Fantasie, in deinen Gedanken so einen ähnlichen Charakter. Eher träumend. Ach, wäre es doch schön, wenn. Vielleicht aber auch ganz anders. Vielleicht kommt er auf diese Worte und Sätze und spricht genau diese Themen und diese Menschen an in diesen Versen, weil er da so sitzt, vielleicht ein bisschen rumläuft, mit den Menschen redet, mit ihnen spricht, sie anschaut und sieht und aufgrund dessen, was er wahrnimmt und sieht, diese Sätze sagt. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die Trauernden. Ich sehe, dir geht's nicht gut, du trauerst, du hast vielleicht einen großen Verlust erlitten. Dir möchte ich das zusprechen. Selig die Sanftmütigen, die Hunger haben nach Gerechtigkeit. Vielleicht, und ich kann mir vorstellen, zumindest in meiner Fantasie, kommt das dem Ganzen am nächsten, dass es eher dieser Jesus ist, den wir hier lesen können. Der uns hier begegnet in diesen Texten. Der die Menschen sieht, mit denen er da zusammen ist. Und dann aufgrund dessen, was er da sieht und wahrnimmt, aufgrund der Situation derer, die da sitzen, diese Sätze sagt. Genau zu denen, die das betrifft. Die genau das erleben, erlebt haben. Die genau so dahin gekommen sind. Und deswegen das so aus- und anspricht. Diese 8 Verse, die wir ziemlich zum Anfang im Matthäusevangelium finden, nennen wir die Seligpreisungen. Ergibt Sinn, steht ganz oft drin. Selig sind die. Ihnen gehört das Himmelreich. Sie werden getröstet werden und. Die Seligpreisungen. Im Matthäusevangelium leiten sie die Lehrzeit Jesu ein. Das heißt, vorher wird ganz viel erklärt und erläutert, mit wem er unterwegs ist und wo die Jünger herkommen und wer sie sind und so weiter. Und mit diesen Versen in diesem Kapitel bei Matthäus fängt die Zeit an, in der Jesus lehrt, unterrichtet, predigt, würden wir heute vielleicht sagen. Deswegen, wir nennen es, oder es ist auch ein Teil der sogenannten Bergpredigt bei Matthäus. Das heißt, man würde vielleicht sagen, wenn man das in der Politik sehen würde, wäre das vielleicht eine Art Regierungserklärung. Das habe ich vor. Das werden wir jetzt in nächster Zeit tun, umsetzen, versuchen. Damit fängt er an, zu den Menschen zu sprechen. Das erste Mal, dass Matthäus es zumindest berichtet. Und interessanterweise ist es auch nur Matthäus, der uns diese Verse so überliefert. Lukas hat was, das ähnlich ist. Aber nicht genauso. Und Matthäus ist der Einzige, der uns diese Verse so überliefert, die Seligpreisungen. Selig diejenigen, die so und so sind. Ich möchte mit uns heute Morgen mal drauf schauen, was können wir aus diesen Versen rausziehen für uns heute. Für uns in der Situation, in der wir sind, an diesem Sonntag, den wir feiern, denn es wurde gerade schon gesagt von Annalena und Anna, Erntedank. Wir feiern Erntedank, schauen auf das, was geerntet wurde. Hier vorne wurde das richtig, richtig schön vorbereitet. Vielen, vielen Dank. Diese Deko hier, die macht immer eine so tolle Atmosphäre. Vielen, vielen Dank für alle, die sich da engagieren und das machen. Und hier haben wir Obst, Gemüse, das, was gerade zusammengelegt wurde. Getreide ist da, ganz viel, was, ja, wo wir sagen, dafür können wir dankbar sein. Aber Anna hat es gerade schon so gesagt, ja, ich bin kein Landwirt, ich habe keinen Garten, irgendwie so richtig die Beziehung zum Ernten habe ich gar nicht. Ich glaube, da steckt noch mehr drin an diesem Sonntag und da möchte ich mich mit euch gemeinsam auf die Suche machen mit diesem Text, der vorgeschlagen ist von unserem Gemeindebund, dem Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden für diesen Sonntag. Und das auch wieder, ich habe vor kurzem schon darüber gesprochen, über einen anderen Text in dem Zusammenhang, im Zusammenhang mit dem Jahresthema, das der Bund sich gegeben hat für 24 und 25, das da heißt, dein Reich komme, gerecht, anders leben. Und so möchte ich mich da auf die Suche machen, was hat das jetzt überhaupt mit Erntedank zu tun, beziehungsweise, ich muss ja gestehen, ich habe so eine ambivalente Beziehung zu Erntedank. In meiner Prägung habe ich es immer so wahrgenommen, dieser Sonntag war so ein bisschen gestellt. Also nicht hier bin ich ja noch nicht so lange, sondern da, wo ich herkomme, in meiner Jugendzeit, war das immer so ein bisschen, ja, wir müssen ja dankbar sein für alles, was wir haben und so. Und wir haben ja so viel und das ist alles überhaupt nicht falsch, das ist alles absolut richtig. Ich habe lange gebraucht, bis ich so eine richtige Beziehung dazu aufbauen konnte. Und ich muss sagen, dieser Text aus dem Matthäus-Evangelium, der hat mir dabei ein bisschen geholfen, mich darauf besser einlassen zu können. Machen wir uns mal auf die Suche. Selig die, die arm vor Gott sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Hast du eigentlich so richtig Grund, um dankbar zu sein aktuell? Spürst du das eigentlich so innerlich, dass du sagst, ja, ich habe so eine ganze Liste an Sachen, für die bin ich dankbar und das war im letzten Jahr super oder aktuell ist das total gut? Oder merkst du vielleicht so ein bisschen mehr, wie es mir geht, dass du überlegst, jetzt auf Schlag soll ich dankbar sein? Bei dem, wie ich die Welt sehe und wahrnehme, bei dem, was wir gerade erleben und dem wir ausgesetzt sind. Die Krisen in der Welt, Kriege werden immer mehr, die Umstände werden schwieriger, auch bei unserem Geld merken wir, es wird immer knapper. Und apropos Erntedank, war die Ernte dieses Jahr eigentlich so gut? Haben wir so viel, dass wir sagen können, boah, das war spitze, dafür können wir richtig dankbar sein? Oder war es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eher schwierig, mühsam, zu viel Regen, zu trocken, was auch immer? War die Ernte eigentlich so richtig gut? Ich habe nur gelesen, die Apfelbauern befürchten eine sehr, sehr schlechte Ernte dieses Jahr, sodass die Äpfel wahrscheinlich bald teurer werden könnten. Steht noch aus, die Ernte läuft noch. An anderen Stellen, der Mais musste jetzt früher rein, bevor das Wetter wieder schlecht wird. Und teilweise noch was im Winter vielleicht stehen bleibt auf den Feldern. Hast du eigentlich so richtig Grund, dankbar zu sein? Kann man natürlich sagen, und das ist auch auf keinen Fall falsch, wir haben immer Grund, dankbar zu sein. Wir sitzen hier in einem warmen Raum, unter einem Dach. Wir haben Essen, der Grill läuft, das Buffet steht voll mit super leckeren Salaten. Vielen, vielen Dank für alle, die da was mitgebracht haben. Alle, vielen Dank für alle, die in der Küche sind und den Grill anschmeißen und uns da versorgen. Wir haben mehr, als wir eigentlich bräuchten. Und doch finde ich es ein bisschen schwierig, so zu sagen, ja, sei doch dankbar für das, was du hast. Denn Dankbarkeit lässt sich nicht verordnen. Und ich finde interessant, wenn wir in diesen Text aus Matthäus gucken, da wird das Wort selig bemüht, Makarios im Griechischen, Makarios, glücklich, glückselig oder selig. Das hat einen bestimmten Klang im Griechischen und eine ganz besondere Bedeutung, nämlich drückt das etwas aus, einen Zustand von Gott geschenkter Freude ohne Ende. So übersetzt es ein Wörterbuch, das die Bibel kommentiert und übersetzt. Einen Zustand von Gott geschenkter Freude ohne Ende. Ausgerechnet die Jesus da anspricht. Ausgerechnet die arm sind vor Gott. Geht es übrigens nicht darum, materiell arm zu sein oder so. Und es soll auch auf gar keinen Fall heißen, nur die arm sind und gar nichts haben, die werden das erleben, diese Freude ohne Ende von Gott geschenkt. Nur die trauern, nur die sanftmütig sind. So ist der Text, glaube ich, nicht gemeint und so möchte er auch überhaupt nicht verstanden werden. Dieser Text, das, was Jesus da sagt und lehrt, soll keine Moral sein, nach dem Motto, hier habt ihr jetzt 8 Regeln, die hämmer ich euch hier an die Wand oder an den Felsen oder was auch immer und wenn ihr euch daran haltet, dann macht ihr es schon richtig. Ich glaube, dieser Text möchte nichts davon sein, keine Moral. Und nicht sagen, nur wenn ihr das so macht, dann werdet ihr selig sein. Sondern Jesus beginnt seine Lehre damit, seine Lehre vom Königreich Gottes, vom Himmelreich, wie es Matthäus hier übersetzt, beginnt damit seine Lehre. Er sieht die Menschen, die da zu ihm gekommen sind, die noch überhaupt nicht wissen, was eigentlich los ist und wer das überhaupt ist, der da redet. Sie kommen einfach hin, weil sie merken, ja, das scheint interessant zu sein und da sind sowieso viele andere, gehe ich mal hin und höre mir das mal an. Und dann sieht er diese Menschen vor sich sitzen, die mit all dem kommen, was sie mitbringen. Die einen sind vielleicht voll zufrieden, hat alles gut geklappt in letzter Zeit, wir haben als Familie mehr als wir brauchen, alles gut. Und die anderen sind vielleicht die, die Hunger und Durst haben nach Gerechtigkeit. Die, die trauern. Die, die barmherzig sind. Die, die versuchen, Frieden zu schaffen und vielleicht damit frustriert sind. Die, die verfolgt werden für das, was sie tun. Und er sieht diese Menschen da und vielleicht treibt es ihnen sogar manchmal die Tränen in die Augen, weil er weiß, was dahinter steckt. Er sieht das Herz dieser Menschen, genauso wie er jetzt gerade dein Herz sieht, wenn du hier sitzt. Und er fühlt mit und möchte denen, die da sitzen, sagen, das, was du mitgebracht hast, das ist nicht das, was dir jetzt deine Identität gibt. Das war bisher so. Deine Geschichte, das, was war, die Lebensumstände, in denen du bist, das gibt dir deine Identität. Der bist du. Oder die, diese Person. Und er sagt, es bricht eine neue Zeit an. Es passiert jetzt etwas. Es wird etwas geschehen in den nächsten Jahren, in nächster Zeit und darüber hinaus, was diese Welt verändert. Du bist nicht mehr nur derjenige, den die Umstände aus dir machen. Du bist nicht mehr nur ein reines Opfer von der Situation, in der du lebst. Du bist nicht mehr derjenige deiner Vergangenheit. Das ist nicht mehr das, was dir die Identität gibt, sondern es wird sich etwas verändern. Und das ist so ein erster Vorgeschmack davon, dass er sagt, die, die barmherzig sind, die werden selber Erbarmen finden. Die, die Frieden stiften, sie werden Kinder Gottes genannt werden. Da wird etwas passieren in Zukunft. Die, die jetzt trauern, die werden getröstet werden. Das ist das, was die Bibel zu uns sagt. Gott ist derjenige, der sagt, ich bin der Tröster. Er schickt uns den Heiligen Geist als Tröster, der kommt. Und so weiter. Die Sanftmütigen, sie werden das Land erben. Dieser Text möchte keine Moral vermitteln und sagen, so läuft es. Nein, er möchte die Menschen ansprechen in der Situation, in der sie sind. Er möchte auf keinen Fall die Situation von Menschen in prekärer Lage irgendwie verharmlosen oder so. Mitnichten, sondern er möchte das wertschätzen, was ist. Und ich habe es gerade gesagt, interessant ist, wir finden diesen Text nur bei Matthäus in der Form, nicht bei den anderen Evangelien. Denn, davon geht man zumindest heute aus, die Gemeinde, an die das Matthäus-Evangelium ursprünglich geschrieben war, die kannten genau diese Situation. Die kannten genau das. Die haben für Gerechtigkeit gekämpft, haben für Menschen in ihrer Umgebung gekämpft, haben sich dafür investiert und haben gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Das ist richtig schwierig. Wir bekommen teilweise richtig Probleme, weil wir das tun. Sie wurden verfolgt, weil sie für Gerechtigkeit eingestanden sind, weil sie etwas getan haben, was andere gar nicht so gut fanden. Und ihnen wird das zugesprochen, dass gesagt wird, und euch wird das Himmelreich gehören. Bei euch fängt es an. Das Reich Gottes beginnt genau da, wo ihr das tut. Was eigentlich nicht den Maßstäben entspricht in der Gesellschaft, in dem Umfeld, in dem ihr lebt, das entspricht nicht den Maßstäben, denen ihr ausgesetzt seid und mit denen ihr groß geworden seid, sondern ich setze jetzt neue Maßstäbe. Und das will ich mit euch gemeinsam tun. Und das kann man vor allem auch nur im engen Kontakt mit Jesus tun. Nur im engen Kontakt ist es möglich, das so zu erleben, dass ich in Trauer getröstet werde. Und dass ich, wenn ich versuche, barmherzig zu sein, selber da drin Erbarmen finde. Ohne den liebevollen Kontakt zu Christus wäre all das nicht möglich, nicht machbar. Ihr findet heute diese 8 Verse jeweils einzeln aufgeschrieben, nochmal auf den Plakaten hier im Raum verteilt. An den Säulen hinten sind welche da, an der Tür da, an der Seite. Das hat einen Grund und einen Sinn. Ich möchte euch dazu herausfordern, oder es wird zumindest die Gelegenheit geben, dass ihr gleich während der Zeit des Abendmahls aufstehen könnt und zu den einzelnen Plakaten mal hingehen könnt. Das, was da drauf steht, diese Verse, kannst du mal auf dich wirken lassen. Vielleicht gibt es Einzelne, die dich so schon direkt angesprochen haben, weil du sagst, ja, das ist gerade meine Situation, in der ich stecke, und diesen Zuspruch auf dich wirken lassen. Und bei jedem Plakat steckt unten an der Seite auch ein Stift, wo ihr die Möglichkeit habt, wenn euch was auf dem Herzen liegt, einfach was da drauf zu schreiben, das zu kommentieren, was dazu zu schreiben. Sei es ein Danke, Jesus, oder irgendetwas anderes. Fühlt euch frei oder fühl dich frei, das zu nutzen, mal hinzugehen, es auf dich wirken zu lassen. Denn wenn wir diese 8 Verse, da steckt so viel drin, da ist so viel auch an Gedanken, die mir zumindest dabei in den Sinn kommen, wenn wir die alle so an einem Block immer haben, dann ist das viel zu viel, um es wirklich mal so zu begreifen, auf sich wirken zu lassen. Deswegen haben wir die mal auf die einzelnen Plakate gesetzt. Nimm dir vielleicht einen Moment, stell dich mal davor, lies es, lass es auf dich wirken. Wenn du möchtest, während andere noch Abendmahl nehmen, nehmt einfach die Zeit oder auch vorher und schaut euch das mal an. Denn ich denke, und darauf möchte ich hinaus, und so möchte ich die heute mal wirken lassen, euch herausfordern, dass man sie auf 2 Arten lesen kann. Auf 2 Arten kann man diese 8 Verse lesen. Vielleicht einmal so, dass sie gerade mich ansprechen in der Situation, in der ich bin. Dass sie Zuspruch sind für dich jetzt gerade. Vielleicht merkst du das, wenn du einen der Verse liest und merkst, boah, ja, das hilft mir gerade. Dass Jesus derjenige ist, der dir zuspricht, du bist Kind Gottes. Du wirst das Himmelreich erben. Du wirst gesättigt werden, du wirst getröstet werden. Dir gehört das Himmelreich und es fängt jetzt schon an. Vielleicht berührt dich das auf diese Weise. Und gleichzeitig, Evangelium ist immer automatisch Zuspruch und Anspruch. Vielleicht denkst du auch, nö, brauche ich gar nicht. Es passt gerade alles, ist alles super. Ich finde jetzt nichts, was irgendwie schlimm ist. Ich habe viele Sachen, für die ich dankbar sein kann. Dann liest diese Verse doch mal aus der Perspektive, dass sie einen Anspruch darstellen. Keine Moral, sondern einen Anspruch. Denn wenn Jesus Menschen so anspricht mit diesen Versen, dann wird es Menschen geben, denen es so geht. Die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, die vielleicht Frust erleben. Die, die Frieden stiften wollen, die, die arm sind vor Gott. Und vielleicht kommen dir Menschen in den Sinn, wo du sagst, für die möchte ich gerne beten. Das sind die, die jetzt gerade genau das tun. Menschen, die versuchen, Frieden zu stiften, da wo gerade Krieg herrscht. Menschen, die sich einsetzen dafür, dass irgendwo Barmherzigkeit erfahren werden kann. Da, wo es gerade unfassbar unbarmherzig ist, wo Menschen fliehen, vertrieben werden, kein Zuhause mehr haben. Menschen, die dafür kämpfen, dass Herzen rein werden. Menschen, die für Gerechtigkeit einstehen, für wahre Gerechtigkeit. Vielleicht kommen dir Menschen in den Sinn, wo du sagst, ja, die tun das, die versuchen das und für die möchte ich beten. Dann schreib auch das gerne auf diese Plakate, dass auch andere das sehen können. Vielleicht ist das so ein Impuls für jemand anders, auch dafür noch zu beten und das aufzunehmen und zu sagen, ja, stimmt, für die möchte ich auch gerne einstehen an der Stelle. Evangelium und diese Worte Jesu auch sind immer Anspruch und Zuspruch zugleich. Es wird immer etwas zugesprochen, selig diejenigen, die sind, und gleichzeitig auch ein Anspruch erhoben. Und es ist tatsächlich so, dass wir viele Dinge haben, für die wir dankbar sein können. Und doch ist es auch völlig in Ordnung, Dinge im Kopf zu haben, wo wir sagen, das ist gerade nicht gut. Das ist gerade nicht gut. Und dafür möchte ich mich einsetzen. Da möchte ich gerne, dass sich was daran ändert. Da will ich, dass sich was tut. Und dann ist Jesus derjenige, der dich auch heute vielleicht dazu herausfordert und sagt, und dann bring es mir. Teil mir die Dinge, mit denen du unzufrieden bist. Teil mir die Dinge, wo du gerade nicht dankbar für sein kannst. Nur weil Ernte Dank ist, müssen wir nicht für alles dankbar sein und alles ist super, alles schön. Sondern es ist wichtig, uns bewusst zu machen, es ist nicht all-inclusive. Das Thema von der Predigt oder vom Gottesdienst, das hatte ich noch gar nicht erwähnt. All-inclusive. Alles inklusive. Es ist sowieso alles selbstverständlich. Das, was wir hier vorne liegen haben, ist doch sowieso selbstverständlich, dass ich das alles habe. Kann ich irgendwo kaufen, habe ich im Garten. Der Bäcker hat auch kurz vor Feierabend immer noch Brot liegen. Für uns ist es das und das ist gut. Aber es ist nicht alles selbstverständlich. Und vielleicht wäre das so ein Satz, den Jesus heute sagen würde in so einer Situation, dass er sagt, selig die, die nicht alles als selbstverständlich annehmen. Selig die, denen klar ist, es ist ein Segen, dass wir so leben können, wie wir leben. Selig die, die es nicht als selbstverständlich sehen. Und selig die, die sich einsetzen dafür, dass es anderen genauso gehen kann. Dass es anderen genauso gehen kann irgendwann wie uns. Jesus möchte sein Reich bauen. Mit dir, mit mir, mit deinem Nachbarn, mit den Menschen in deiner Siedlung, in deiner Straße, mit deiner Familie. Mit denen möchte er Reich Gottes bauen. Und es beginnt immer da, in deinem und meinem Herzen. Nirgendwo sonst. Selig die, die dafür kämpfen. Amen.